Sie wird aber neugierig und will diese Typen unbedingt kennenlernen.
Ja.
Und dann geht halt diese Lebensgeschichte von ihr so los. Ne? In dem Buch passiert wahnsinnig viel. Das ist auch sehr dick. Aber ich habe es total gerne gelesen. Also ich konnte nicht aufhören, dieses Buch zu lesen. Obwohl, und das muss man auch ganz klar sagen, diese Typen, mit denen sie es da so zu tun hat, das sind alles keine Sympathieträger. Ne? Mhm. Also überhaupt, hier sind wenig Leute da in diesem Buch wirklich sympathisch.
Die haben inzwischen 4 Kinder. Und die sagen, wir wollen nicht mehr in diesen Konventionen leben und reisen mit diesen 4 Kindern ein Jahr lang um die Welt. Kommen Wahnsinn. Eigentlich gar nicht nur, also kommen, sagen, nehmen die auch von der Schule und sagen, die Welt ist eure Schule quasi. Also alles, was ihr hier erlebt auf dieser Reise, das ist in eurem Leben viel mehr wert als ein Jahr Schule. Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind 2 Männer, die gerne lesen. 2 Männer, 2 Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. Wir sind wieder in Freiheit, Sven.
Ja, das ist sensationell. Ne? Wir sitzen hier allerdings draußen.
In unserem Lieblingsladen wieder, ja. Wo auch die ersten Folgen alle aufgezeichnet worden sind,
genau.
In den letzten Jahres. Und jetzt sind wir endlich wieder draußen, sitzen hier bei einem schönen Weißbier.
Ja,
okay.
Im Biergarten.
Aber am Nord-Ostsee-Kanal im Hintergrund die großen Schiffe, toll.
Hammer.
Ja. Und wir haben natürlich wieder 2 tolle Bücher mit. Was hast du mit?
Ich habe mit von einem Italiener diesmal, Paolo Giordano,
Den
Himmel stürmen. Heißt das.
Hat man viel von gehört. Ist in der Presse, glaube ich, ziemlich im Moment.
Ja.
Ich habe mitgebracht 6 Paar Schuhe von Maria und Thor Bravik. 2 Norweger. Erzähle ich später ein bisschen was zu. Das sind unsere beiden Tipps heute, die wir haben.
Ja.
Du guckst so entsetzt auf mein Buch.
Nee, ich finde es so von der Farbgestaltung her und so vom Schriftzug, das ist so, das sieht so, ich finde, das sieht so Social Media mäßig aus. Ich finde, das sieht man so häufig von der Farbgebung her, so dieses dunkelblau. Vor allem auch hier hinten in diesem Umschlag, dunkelblaue Schrift auf blassgrün, türkisfarbenem Hintergrund. Das sind so Social-Media-Farben, finde ich. Irgendwie finde ich das.
Ja, die Geschichte ist auch Social-Media-mäßig sehr ausgearbeitet worden.
Ach echt?
Ja, und das liegt sicherlich daran, dass Maria eine Mediengestalterin wohl auch ist und auch ganz viel gefilmt hat während dieser Reise. Ja, womit fangen wir an?
Ja, wir sind ja schon mittendrin. Also,
mit was Aktuellem anfangen vielleicht?
Mit was Aktuellem. Also mein Buch ist relativ neu.
Ja.
Wir können damit gerne anfangen, wenn dir das jetzt wichtig ist, mit einem aktuellen, brandaktuellen Buch anzufangen.
Ich weiß es immer nicht. Schreibt uns doch mal. Findet ihr das okay? Mein Buch, 6 Paar Schuhe, ist ja so ein bisschen älter schon. Es war paar Monate ist es schon raus. War auch in der Bestsellerliste unter den Sachbüchern. Und wir kommen halt jetzt erst damit um die Ecke. Hat auch einen Hintergrund. Ich kann auch sagen später, warum das so ist. Aber ist das okay? Ich meine, neue Bücher gibt es ständig im Podcast. Und ich finde das okay, wenn wir Sachen nehmen, die wir vor ein paar Monaten rausgekommen sind und wir die mal gelesen haben. Oder letztes Mal habe ich eins vorgestellt, das war ein paar Jahre alt sogar.
Ja, ja. Ja, also wenn es jetzt danach geht, mein Buch ist natürlich auch schon ein paar Monate alt, ist inzwischen. Und ich sehe das genauso. Wir können auch ruhig mal über ältere, also auch über Bücher mal sprechen, die 2 Jahre alt sind oder so.
Ja.
Hat ja auch nicht jeder gelesen. Es gibt ja so wahnsinnig viel. Und wenn uns da irgendwas über den Weg läuft und wir sagen, oh, es ist sensationell, dann, also klar. Ich würde sagen, wo uns das so hintreibt, aber klar, würde mich auch interessieren. Also müssen es immer aktuelle Bücher sein. Wäre mal wichtig zu wissen, finde ich.
Ja, finde ich auch. Ja. Finde ich sehr interessant.
Womit wollten wir denn jetzt anfangen?
Ich muss da sagen, Sven, du hast diesmal das erste Mal einen Zettel mit Stichpunkten. Weil was uns gestört hat in den letzten Podcast, ist, dass wir manchmal gar nicht mehr wussten, wie heißt denn noch die Hauptfigur oder so. Weil man das dann liest und die dann vergessen hat und wir dann immer nachschlagen mussten. Und jetzt sind wir ein bisschen vorbereitet.
Wir sind da sehr selbstkritisch gewesen in den letzten Tagen. Und haben gesagt, so geht das nicht weiter. Deshalb habe ich mir jetzt ein paar Notizen gemacht.
Ja, wir wollen auch gute Podcaster sein. Wir wollen auch mitmachen. Okay. Also, gut, dann fange ich an.
Ja, ja, fang mal an.
Na, weil du hast das schon angesprochen, Social Media mäßig. Also, Sechs Paar Schuhe ist die Lebensgeschichte eigentlich oder ein großer Teil der Lebensgeschichte von Maria und Thor Brarvik. Geschrieben hat das Buch Thor Brarvik. Das ist ein Norweger, der in, genau wie Maria, seine Frau, die sind zusammen in einer norwegischen Sekte aufgewachsen.
Mhm.
Und vieles war verboten, also kein Sex vor der Ehe. Sie sind sehr gegeißelt worden. Es gab einen Oberpriester, der heißt in diesem Buch Karl, in Wahrheit heißt der anders. Ich habe den schon gegoogelt, den gibt es auch wirklich. Die gehörten so einer Freikirche an. Und die sind halt sehr mit sehr vielen Zwängen aufgewachsen. Da ist auch die Geschichte, die Maria, also die Frau von dem Thor, die hatte einen Freund, der war hat in so einer Gothic-Metal-Band, in einer christlichen Gothic-Metal-Band. Wusste ich auch überhaupt nicht, dass es das gibt.
Eine was?
Eine christliche Gothic-Metal-Band.
Ach ja, stimmt. Ja, doch, sowas gibt es tatsächlich. Aber die hieß ja nicht Thor, ne? Gibt's ja auch. Eine Band, die Thor heißt,
stimmt.
Ich.
Ja, von der die haben immer so geile Namen, ne? Wie so Mittelalter-Bands. Ja. Was Schlimmeres gibt es aber auch nicht.
Die sind alle in Wacken.
Genau. Hier um die Ecke übrigens.
Ja.
Maria hatte zum Beispiel einen Freund, ne? Der war dieser Gothic-Metal-Typ und der passte halt nicht in diese christliche Gemeinschaft. Und dann hat dieser Pastor von dieser Sekte ihr verboten, mit dem weiter zusammen zu sein. Und es ging dann so weit, dass sie sagte, sie sind beide natürlich sehr gläubig, entweder Gott oder dieser Typ, entscheide dich. So, und dann hat sie unter großen Tränen, mit großer Dramatik die Liebe zu dem beendet, war dann lange allein und dann haben die sich kennengelernt in dieser Sekte. Bei der Maria ist es so, dass die Eltern auch schon in dieser Sekte waren und dort eine führende Position hatten. Und der Thor ist da eigentlich reingegangen, so ganz typisch. Der hatte keine Freunde so richtig, war außenstehend immer und hat da plötzlich so Freunde gefunden. Oder so Leute, die ihn dann so auffangen und ihm das Gefühl gegeben haben, ey, du bist hier ein Teil der Gemeinschaft, du hast jetzt auch eine Clique und so. Und deswegen ist er da reingeraten.
Ach krass, so eine Geschichte habe ich gerade vor Gericht gehabt.
Ja?
Ja. So ein ganz, ganz interessanter Fall.
Ja.
Es gab ja so eine Brandstifter-Serie, ja. so eine Brandserie in Dithmarschen.
Ja.
Und die haben also einen Bagger in Brand gesteckt, einen Imbisswagen vom Supermarkt und dann auch eine ganz große Lagerhalle. Und haben die also noch in derselben Nacht festgenommen, die haben das alles gestanden. Und jetzt war halt diese Gerichtsverhandlung.
Ja.
Da kam dann relativ schnell raus, dass das drei relativ gestörte, gescheiterte Existenzen sind, obwohl die sind so Mitte 20.
Mhm.
Und der eine hat da voll ausgepackt. Das ist, der hat über seinen Verteidiger so eine seitenlange Erklärung verlesen lassen, dass er sein Leben bis jetzt als gescheitert ansieht und er will das jetzt ändern. Und jetzt in der Haft hätte er da also, kann man jetzt glauben oder nicht, aber das klang alles sehr glaubwürdig. Der hat auch ganz viel geweint da vor Gericht. Der hat sich auch bei den Opfern da entschuldigt und ist da immer wieder in Tränen ausgebrochen. Also das wirkte schon sehr reuig. Und da war das auch so.
Du warst
so
dabei für den NDR, ne?
Genau. Ich war in dieser Gerichtshandlung dabei und hab mir das da alles angehört. Und da wurde das auch so deutlich, eben halt auch so eine gescheite Existenz. Und in diesen beiden Typen, die da mit ihm dabei waren, es waren ja drei, sagte er auch ganz klar, das waren die allerersten Freunde meines Lebens. Und da war der ja...
Und da machst du alles mit.
Mit, so. Genau. Und willst natürlich dabei bleiben, willst deine Freundin nicht verlieren. Und das war, ne, genau das, diese Gruppendynamik, dieses, du bist da so Teil. Und das verselbstständigt sich irgendwie. Das wird immer krasser, immer extremer. Und das sind so diese Mechanismen, die da, wie in deinem Buch wahrscheinlich auch, so eine Rolle spielen.
Ja, also das ist, das Buch ist so ein bisschen aufgeteilt in das, was ich gleich erzähle, was sie im Moment erleben und in diese Rückblicke. Und diese Rückblicke sind eben diese Vergangenheit in der Sekte in der Nähe von Norwegen, in der Nähe von Oslo in Norwegen. Und die kommen dann halt zusammen, die beiden. Der Thor ist schon ganz lange in sie verliebt. Die beiden kommen zusammen und nehmen sich nach der Hochzeit, wollen sie gerne in ein anderes Land und kommen nach Deutschland, nach Dortmund und arbeiten da als Missionare. Wollen also andere von dieser Sekte überzeugen.
Wie kann man freiwillig nach Dortmund gehen?
Das ist ja, das ist mir auch ein Rätsel. Warum ausgerechnet Dortmund? Die stellen aber ganz viel auf die Beine und eben auch richtig viel Gutes. Die helfen der Tafel, die helfen Asylanten und die machen wirklich eine tolle Sozialarbeit da. Entfremden sich aber eben immer mehr von der Sekte, weil sie jetzt plötzlich selbstständiger sind, weil sie eben am anderen Land sind oder selbst leben und entscheiden irgendwann, die haben dann da eine Wohnung und entscheiden dann, wir gehen auf Weltreise. Die haben inzwischen vier Kinder. Und die sagen, wir wollen nicht mehr in diesen Konventionen leben und reisen mit diesen vier Kindern ein Jahr lang um die Welt. Kommen Wahnsinn. Eigentlich gar nicht nur, also kommen, sagen, nehmen die auch von der Schule und sagen, wir reisen jetzt mit euch, die Welt ist eure Schule quasi. Also alles, was ihr hier erlebt auf dieser Reise, das ist in eurem Leben viel mehr wert als ein Jahr Schule, sagen sie.
Ja, guter Ansatz.
Ja, finde ich auch. Ja. Die verpflichten sich auch zuerst vom, also das Schulamt genehmigt das auch. Und die verpflichten sich auch erst sowas wie Homeschooling zu machen, also dass wir jetzt alle mitmachen mussten als Eltern. Und merken aber nach einiger Zeit, dass das total auf dieses Gefühl in dieser Familie ausstrahlt und nur negativ ist. Und dann hören die halt irgendwann damit auf. Um es abzukürzen, die kommen zurück und kommen wunderbar klar in der Schule. Ne? Auch das ist mal so ein ganz interessanter Nebeneffekt.
Ja.
Die kommen gar nicht so weit. Die kommen eigentlich nur nach Bali. Da sind die ziemlich lange in Australien. Da sind die in Neuseeland. Und dann fahren die eigentlich schon wieder fast zurück.
Naja gut, aber von Dortmund nach Bali, nach Neuseeland.
Ja, und die haben natürlich auch ganz viel erlebt. Und diese Reise, die sie da beschreiben und diese Abenteuer, die lernen natürlich ganz viele Leute kennen und so. Es ist echt toll geschrieben. Und sie werden halt während dieser Reise immer freier. Und was eben in so einer Sekte, und das finde ich total interessant, die Maria und der Thor, die sind beide so eng natürlich, die sind verheiratet. Die streiten sich allerdings auch viel. Aber sie sind halt immer aufgewachsen mit dieser totalen, in diesem Zusammengehörigkeitsgefühl und in dieser Harmonie. Und die merken halt während dieser Reise auch, dass das nicht immer so ist. Und je freier sie werden, umso mehr denken sie auch nach. Und er weiß irgendwann, er muss der Maria unbedingt die Freiheit geben. Es ist ein freier, eigenständiger Mensch und sie muss frei sein. Und erlaubt ihr dann zum Beispiel auch, dass sie mit diesem Erik, also mit diesem Gothic-Metal-Typen, weil sie mit dem auch noch gar nicht ganz durch ist, zu dem fliegt sie dann auch irgendwann mal nach Norwegen während dieser Reise, um sich auszusprechen, weil der immer noch in ihrem Kopf ist und so.
Ja, ja.
Und das Ganze ist...
Klar, die haben sich nur ausgesprochen, klar.
Und das Ganze ist so eine Reise der Befreiung irgendwie. Aus diesen Fesseln, die steigen dann auch ganz am Ende aus dieser Sekte endgültig. Diese ganze Sekte geht hoch, weil es gibt eine riesen Presseberichte in Norwegen. Das verfolgen sie dann im Internet. Und die haben halt dieses total freie Leben, leben ganz viel am Strand und so. Deswegen auch dieses Bild hier am Strand von diesen Kindern. Die haben halt diese vier Kinder. Er ist Übersetzer, arbeitet währenddessen auch immer noch, was auch immer wieder zu Spannung führt. Aber er muss auch ein bisschen Geld verdienen. Und die leiden eigentlich auch ständig unter Geldmangel. Die können sich diese Reise im Grunde nicht leisten. Also die reisen mit einem ganz kleinen Budget und einige Sachen klappen und andere nicht und so. Und es ist ganz
aber da kommt man in Bali, glaube ich, relativ weit. Ne?
Ja, die sind auch echt weit gekommen. Waren auch in Thailand länger und dann kriegen die Kinder auch eine Krise, weil es nichts gibt, was sie essen können. Natürlich, was? Das ist natürlich, thailändische Küche ist halt jetzt nicht für Kinder. Wenn du damit nicht aufgewachsen bist,
ach so, ja,
wenn du mit Schnorrebröt aufgewachsen bist oder mit Pfannkuchen und einer Wurst drin.
Pfannkuchen mit einer Wurst drin?
Ja, das mögen die in Norwegen.
Das echt? Das isst man da?
Aber Lumpa oder so heißt das. Ja.
Ehrlich?
Ja, ich bin auch ab und zu in Norwegen, daher kenne ich das.
Pfannkuchen mit einer Wurst eingewickelt.
Das ist eine ganz dünne Wurst und das ist eine Knackwurst einfach, ne? Eine alte Knackwurst.
Und das kenne ich gar nicht.
Im Fußballstadion habe ich das gegessen. Ich war also im Fußballstadion mit einem Freund von mir. Und da haben wir, da gab es das. War selbstverständlich, wie als wenn man bei uns ein Fischbrötchen kauft. Also ja. Hier im Norden so. Also ich finde, das Buch macht unheimlich Spaß zu lesen. Das ist ein tolles Abenteuer. Das ist natürlich ein Sachbuch, ist eine wahre Geschichte. Die waren jetzt auch so in ein paar Talkshows, deswegen bin ich auch auf die aufmerksam geworden. Und die beiden sind wahnsinnig sympathisch.
Ach ja, sie sprechen Deutsch wahrscheinlich auch ganz gut.
Sie sprechen sehr gut Deutsch, also fast akzentfrei schon, weil die halt so lange in Dortmund gelebt haben. Und dann sind die nach dieser Reise, gehen sie erst dann zurück nach Norwegen, weil die Eltern von der Maria natürlich auch aus dieser Sekte ausgetreten sind. Und da haben sie natürlich große Probleme. Und dann wohnen die erstmal eine Zeit lang bei denen. Und inzwischen weiß ich, dass sie auf Gran Canaria leben.
Ja.
Also die hat es dann doch wieder gepackt in die Welt raus. Und ich glaube, die werden ewig Reisende bleiben. Und es geht, natürlich ist auch so eine Frage der Heimat. Also im Grunde sind die Kinder ja so ein Stück weit heimatlos aufgewachsen. Die haben in Dortmund gelebt, dahin wollen die natürlich auch zurück, weil da haben sie ihre Kindheitserinnerung. Aber dann sind die halt ein Jahr lang durch die Gegend gefahren und haben gar keine Heimat mehr. Und deswegen haben die auch alle natürlich so was Rastloses.
Ja, ja.
Und also ich
und die Kinder, wie alt waren die, als es da, als sie los sind?
Also die waren, ich glaube, der Älteste war 9.
Oh,
und
ja.
Die anderen waren kleiner, alle. Ne? Die anderen 3 waren kleiner. Aber keine Säuglinge mehr, ne?
Ja.
Also sind noch relativ eng beisammen.
Und dann mit einem Segelschiff? Wie sind die da hingekommen dann?
Also, die sind geflogen.
Geflogen?
Ja, ja. Die sind ganz normal geflogen. Und interessant finde ich, also der Thor, der ist auch Musiker. Es gibt übrigens auch einen Kinofilm, den man im Internet sehen kann. Der lief in so kleinen Kinos. Jetzt kann man da irgendwie so einen Betrag zahlen und sich den angucken. Und der zitiert immer einen Casper-Song, der Thor. Und der Satz, den er mal zitiert, den finde ich total gut und der passt super zum Buch. Der Sinn des Lebens ist Leben. Das finde ich total
gut. Ganz einfach.
Ja, und wenn das aber einer sagt, der in so einer Sekte war und so wahnsinnig gläubig ist, finde ich das eine richtig gute Entwicklung. Weil die glauben ja eigentlich eher an so Karma und Wiedergeburt und
so ein Glaubensgefühl.
Genau,
so,
aber ne? Das rauszufinden nach so einer Reise, finde ich einen guten Satz.
Ja, finde ich auch nicht schlecht.
Ja. Also, 6 Paar Schuhe heißt das Buch. Wie wir die Welt bereisten und die Heimat fanden, 6 Paar Schuhe von Maria und Thor Bravik. Rausgekommen im Diana Verlag. Das ist ja so ein Frauenverlag eigentlich, ne?
Ehrlich? Ich weiß gar nicht, was das für ein Verlag ist.
Ja, wenn du die Brigitte aufstehst, ist es eigentlich immer ein Diana Verlag. Verlagsbuch.
Ich habe die Brigitte schon ewig nicht mehr aufgeschrieben.
Nee, ich auch nicht. Ich weiß das aber. Ja. Ist eine Empfehlung, kann man gut lesen. Auch gerade, wenn man jetzt so im Urlaub ist, finde ich eine...
Ja, das glaube ich. Ja, das ist ja auch gerade so richtig so. Ich meine, wie viele Leute sind gerade so unterwegs und das ist ja auch so ein Riesenthema.
Ja.
Es gibt ja auch viele, die davon träumen, einen Job zu haben, haben nur einen Laptop dabei und ihr Handy, können aber überall auf der Welt irgendwie arbeiten, was ich ja voll beneidenswert finde.
Ich auch, ja.
Also ein Freund von mir, der ist da auch ganz, ganz großer Fan von, der würde das am liebsten auch machen.
Ja.
Ich würde es auch, gerne machen, aber das Problem ist halt... In meinem Beruf, wir sind halt so der Sprache so verbunden. Mhm. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht, was weiß ich, an der amerikanischen Westküste sitzen und Beiträge produzieren. Das geht ja gar nicht.
Nee. Ich kann für mich auch sagen, ich möchte überhaupt nicht an der amerikanischen Westküste sitzen.
Echt nicht?
Ich möchte gar nicht in dieses Land.
Da gibt es so tolle Strände.
Für mit diesem Land nichts mehr zu tun haben. Ja, finde ich auch.
Ja, aber Kalifornien ist ein bisschen was anderes als USA. Das ist schon was anderes.
So wie New York. New York ist ja auch nicht Amerika, sagt man ja immer.
Das kann sein.
Das stimmt schon, ja, ja. Das ist landschaftlich Wahnsinn da und die Strände sind natürlich ein Traum, das stimmt.
Ja.
Aber gibt es in Europa auch alles?
Das gibt es in Europa auch. Und in Südafrika sind die Strände noch größer. Das ist totaler Wahnsinn.
Ja.
Ich bin irgendwie voll so Strände.
Strände sind
geil. Ich find Strände.
Die auch übrigens hier, die Thor und Maria Bravik. Die sind auch ganz viel an,
das
an
ist
Stränden.
Für mich das Coolste.
Ist auch toll, ja.
Ich bin auch neulich, nach St. Peter-Ording an die Nordsee gefahren, weil ich diesen riesen Strand mal wieder erleben wollte. Sofort Schuhe aus und dann barfuß durch den Sand und dann guckst du dir diese Kiter da an und bist in einer völlig anderen Welt und das ist so herrlich.
Ja.
Ja. Von daher, das Buchcover spricht mich schon mal sehr an.
Ja, es gibt auch Blogs von denen und so, ne? Wenn man 6 Paar Schuhe im Internet eingeht, es gibt ganz viel von denen und immer kleine Filmchen und die haben halt, sie hat die ganze Zeit gedreht. Und ich weiß nicht, ob die das nur mit dem Handy gedreht hat oder mit einer kleinen Kamera. Das ist so toll gedreht und so toll geschnitten. Und diese ganze Geschichte erzählt. Ich habe den Kinofilm mir dann auch noch angeguckt. Und wie das alles geschnitten ist, wie das ist ganz toll. Also lohnt sich wirklich, sich das anzugucken. Ist auch ganz, ganz unkonventionell auf eine Weise, weil die das gar nicht so chronologisch erzählen, sondern immer so mitten reinspringen in die Handlung. Und diese ganze Erzählweise ist sehr modern und sehr Social-Media-mäßig, wie du
sehr Social-Media-mäßig,
weil du erkannt hast.
Ja, da gibt's. Ich habe gerade neulich noch in der Zeitung gelesen, die haben da auch mal so ein paar Reisen so aufgelistet von Leuten, was auch so entweder ein YouTube-Film wurde oder was sonst wie mit kleinen Mitteln gedreht und produziert worden ist. Auch mit Leuten, die dann im VW-Bus irgendwie durch die Gegend fahren. Oder ich habe auch mal vor einiger Zeit so einen Ausschnitt gesehen von einem Paar, das einen großen amerikanischen Schulbus gekauft hat. Und er ist Tischler. Mhm. Also das sind zwei, die kamen aus Berlin. Und er hat also diesen Bus ausgebaut und damit sind sie dann auch so, haben sie dann auch eine Tour gemacht, das alles gefilmt und so. Tolle Projekte machen die Leute teilweise, das ist schon klasse.
Und es ist interessant, dass man ausgerechnet jetzt so zu dieser Zeit, wo Reisen echt schwierig ist, ne, in dieser Corona-Zeit, dass an so ein Buch gerade dann so packt und man natürlich Bock hat, auch sowas mal zu machen. Aber das gerade geht halt gerade nicht. Und das ist für mich auch echt okay gerade. Kommen damit klar, aber das macht natürlich auch Reiselust, das Buch, das muss man sagen.
Ja.
Was hast du mitgebracht?
Ich habe mitgebracht das Buch eines Italieners, Paolo Giordano.
Ja.
Den Himmel stürmen heißt das. Ich hatte vor einiger Zeit, hatte ich mal geguckt, Mensch, was kannst du mal lesen, so auch für unseren Podcast. Und der Titel hatte mich total angesprochen, den Himmel stürmen. Das heißt ja, wow, Lebensfreude, wir erobern die Welt, junge Leute, keine Ahnung, die irgendwas erreichen wollen so und auf ihren Weg so gehen und Power und Energie und so. Mhm. Und so ein bisschen ist das auch tatsächlich so. Das spielt in Italien, finde ich auch schon, immer schon mal cool. Also
ja, du magst ja auch den
Andrea Di Carlo.
Genau, nee, den anderen magst du auch.
Fabio Volo.
Fabio Volo.
Ja, ja. Ja, Fabio Volo, den Mailänder.
Ja,
das, der,
auch ein toller.
Auch der muss wahnsinnig vielseitig sein. Ist, ja, ist ein Radiomoderator,
ja,
schreibt Drehbücher, schreibt Romane, schreibt echt sehr, sehr coole Romane, wie ich finde.
Ja, das erste hast du mir mal geliehen und das, ja, fand ich auch toll. Das habe ich mir da auch gekauft. Noch.
Super, echt cool. Ja, der, ja, hat echt so coole Sachen geschrieben. Ja. Bis auf das letzte, das heißt irgendwie nach Hause kommen oder so. Da geht es darum, dass er irgendwie... ist irgendwie so eine ganz düstere Geschichte mit seinen Eltern. Mhm. Ich glaube, sein Vater oder seine Mutter ist irgendwie schwer krank und die beiden Brüder kümmern sich da jetzt irgendwie. Ja. Das war ein bisschen sehr schwer. Mhm. Aber ansonsten Fabio Volo sensationell.
Ja.
Nur ein Tag und eine Nacht großartig.
Ganz toll.
Ja.
Jeder hat seinen 11. September.
Was?
Jeder hat seinen 11. September, schreibt er. Für jeden Menschen gibt es einen 11. September.
Hat er geschrieben? Mhm. Der Satz, mhm, ist von ihm? Mhm. Ach krass, das wusste ich gar nicht.
Das war in dem Buch.
Ehrlich?
Fand ich ganz toll. Und dann ging so
ein, wie kann Drama dieser Satz an mir vorbeigegangen sein? Das gibt's ja gar nicht.
Ehrlich gesagt, hast du mir den irgendwann mal gesagt.
Echt? Dass
du so gut fandest.
Mhm. Oh, das erinnere ich überhaupt
nicht. Ja, ist aber lange her.
Ja.
Wir kennen sie auch schon lange. Aber erzähl mal weiter, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Ja.
Den Himmel stürmen.
Den Himmel stürmen, genau. Paolo Giordano, das habe ich mir jetzt extra hier notiert, weil sonst vergesse ich das alles wieder, ist auch noch gar nicht mal so alt. Der ist jetzt so Mitte, um die Mitte 30 so ungefähr und, mhm, und lebt in Turin. Mhm. Turin ist auch so eine coole Stadt. War ich vor 2 Jahren war ich da mal. Da habe ich mal so eine Rundfahrt gemacht. So Como, Mailand und dann eben auch Turin und dann wieder zurück. Und Turin ist...
furchtbar. Ah nee, Turin nicht. Mailand ist furchtbar.
Ja, Mailand ist furchtbar. Und Turin wird ja immer so, ja, die Industriestadt. Und deshalb fährt da auch, glaube ich, kaum einer hin. Mhm. Deshalb interessiert das auch kaum einen. Aber Turin ist der Wahnsinn.
Ja.
Allein schon, also Turin hat riesengroße so Parkanlagen, weil, mhm, das liegt ja auch direkt am Fluss, am Po. Und soweit das Auge reicht, siehst du diese Parks, dieser Fluss, der sich da durchschlängelt. Da rudern viele so drauf.
Ja.
Links und rechts am Ufer sind viele, joggen viele, fahren Fahrrad. Und die Stadt ist auch richtig schön. Von daher, also das lohnt sich. Also nach Turin würde ich auch gerne nochmal fahren, weil die kurze Zeit hat echt nicht gereicht für die Stadt.
Ja.
Paolo Giordano hat übrigens auch die Einsamkeit der Primzahlen geschrieben. Das sagte mir irgendwas. Ich glaube auch, dass das ein Kultbuch ist, mhm, inzwischen.
Nie gehört.
Die Einsamkeit der Primzahlen. Damit ist er, glaube ich, berühmt. Damit hat er seinen Durchbruch. seinen Durchbruch geschafft.
Ein packendes Debüt. Das lange nachhalt. Okay.
Ja. Und in dem Buch geht es um Theresa. Theresa, junges Mädchen eigentlich. Also ich glaube, das beginnt so bei ihr, wo sie so noch ein kleines Kind ist. Fährt immer zu ihren Großeltern nach Süditalien. Ihr Vater fährt in der Regel auch mit. Und dann fahren sie zu zweit runter. Seine Frau hat keinen Bock auf Süditalien. Da die will lieber in Turin bleiben. Und eines Nachts wird Theresa wach, weil so 3 so Typen da im Pool da rumtoben.
Mhm.
Also es ist Privatgelände, also die sind wahrscheinlich über den Zaun gekommen oder so und toben so im Pool rum. Und ich hatte das im Inhaltsverzeichnis gelesen und dachte so, ja genau, so ne, wie damals, wo man illegalerweise ins Schwimmbad nachts und so. Also da hatte ich dann gleich so einen Bezug zu irgendwie. Ja. Und sie wird dann natürlich neugierig. Ihr Vater verjagt die Typen, schmeißt auch noch einen Stein so hinterher, mhm, und trifft wohl auch einen. Aber das bleibt so gar nicht. Das ist immer nur so kurz Thema. Da ist jetzt nichts Schlimmes passiert oder so. Mhm. Ne? Also, dass er den mit einem Stein totgeworfen hat oder also sowas. Tödlich getroffen. sowas ist es nicht. Sie wird aber neugierig und will diese Typen unbedingt kennenlernen.
Ja.
Und dann geht halt diese Lebensgeschichte von ihr so los. Ne? In dem Buch passiert wahnsinnig viel. Das ist auch sehr dick. Aber ich habe es total gerne gelesen. Also ich konnte nicht aufhören, dieses Buch zu lesen. Obwohl, und das muss man auch ganz klar sagen, diese Typen, mit denen sie es da so zu tun hat, das sind alles keine Sympathieträger. Ne? Mhm. Also überhaupt, hier sind wenig Leute da in diesem Buch wirklich sympathisch. Auch Theresa irgendwann, weil die verliebt sich ausgerechnet in das größte Arschloch. Mhm. Und das ist dann halt so dieser Klassiker wieder. Ne? Was wir ja auch viele Popgruppen haben dieses Phänomen auch in ganz tolle Lieder so gebracht. Und das ist, da fragst du dich auch, ey, wie kann das schon wieder sein? Warum ausgerechnet der auch noch nicht mal richtig zu ihr steht? Diese ganze Beziehung ist einfach nur schwierig. Du hast das Gefühl, die sind nie mal in der Balance. Das ist nie mal irgendwie, dass die Liebe einfach mal läuft und alles ist cool.
Ja.
Überhaupt nicht. Und du fragst dich die ganze Zeit, oh, was soll denn das? Und dann will der Kinder und dann klappt das nicht. Und dann, und das fand ich irgendwie so mega schwierig, dann lernen sie einen Arzt kennen, der sagt so, ja, in der Ukraine, da lässt sich das alles regeln, alles überhaupt kein Problem, da gibt es so eine Methode, kostet 10.000 Euro, ja, die haben wir nicht. Und dann beschließen sie dann deswegen zu heiraten und dann machen sie eine große Feier, damit ja das Geld zusammenkommt, damit sie dieses ganze Geld für diese Geschichte dann wieder ausgeben und auch das klappt nicht und du fragst dich die ganze Zeit, ey, Leute.
Also kriegen sie das Geld nicht zusammen oder?
Sie kriegen das Geld zusammen, fahren in die Ukraine
und dann klappt das aber nicht.
Ja, klappt. Diese Technik, die funktioniert einfach nicht und für sie ist es auch nur furchtbar. Die wird da hormonell behandelt und das muss also die Hölle gewesen sein. Und du findest diesen Typen einfach nur scheiße.
Ja.
Und das passiert so viel dann geht es auch um Ökofaschisten, die dann irgendwie, demonstrieren und sabotieren ohne Ende und einen auch Selbstversorger machen. Und es irgendwie.
Die trifft sie auch, oder?
Ja, ja, mit denen hat sie dann in diese Gemeinschaft kommt sie so rein.
Ja.
Es geht um Gruppensex und was weiß ich nicht alles. Und ich habe mir da so ein paar Kritiken durchgelesen. Mich selber hat das gar nicht gestört, aber es gibt so einige, die sagen, also eine Nummer drunter hätte es auch getan. Das ist einfach ein bisschen zu viel irgendwie so und eben halt auch dieser Punkt, das ist einem da irgendwie alles nicht so sympathisch. Mhm. Aber bei mir war das so, ich wollte, weil das eben, es war wieder so eine Liebesgeschichte, du wolltest wissen, wie es ausgeht, du wolltest wissen, packen die das irgendwie da so zu leben, wie sie sich das vorstellen, weil das ist schon spannend. Mhm. Andrea Di Carlo hat da auch mal drüber geschrieben, in 2 von 2. Mhm. Da hat der eine, um den es da ging, der hat ja auch so einen Selbstversorgerhof dann aufgemacht.
Ja.
Und ich habe das mit Spannung verfolgt, wie der das auf die Reihe bekommt. Mhm. Ne? Und das war hier auch wieder so ein bisschen so. Von daher habe ich das echt, ich habe das Buch echt gerne gelesen. Also trotzdem, es hat auch Längen. Ne?
Ja,
also,
ja. Und gibt es irgendwas, wo man so sagt, so, das ist so für mich die Moral oder das ist so das, was man da so mitnimmt. Gibt es irgendeine Erkenntnis oder irgendein, das bleibt, das halt nach. Nee, so, also.
Ja, was bleibt da so hängen? Also, was so hängen bleibt, ist auf jeden Fall so diese Lebensfreude und auch dieser Wille zur Entscheidung, ich ziehe das durch.
Ah, okay.
Na, also, sie hätte ja auch, was weiß ich, nach den ersten Schwierigkeiten, wie das heute halt viele machen, sagen können, ja, nee, kein Bock mehr und lass mal lieber trennen und ich mache jetzt was anderes. Das nimmt man da so mit. Das schon irgendwo, aber ich tue mir jetzt echt schwer zu sagen, ja, das ist für mich so die Erkenntnis, die ich jetzt mitnehme. Mhm. Obwohl da echt so ernste Themen angefasst werden. Für mich war das auch eher so ein Trip irgendwie, dieses Buch. Also diese Liebesgeschichte, dieses sich abarbeiten an Autoritäten, also dieser Leute, die da so demonstrieren, die protestieren, die waghalsige Sachen machen, die auch so Sachen machen, wo du so denkst, so, oh Leute, das ist irgendwie, ist überhaupt nicht meine Welt und so. Aber ich fand das irgendwie ganz spannend. Mhm. Ich hatte auch mal, ich glaube, das war letztes Jahr muss das gewesen sein, da gab es ja auch so eine Gruppe von Demonstranten, die hier so ein Camp aufgeschlagen haben und die hier so einen Düngemittelproduzenten, den größten Düngemittelproduzenten der Welt, die sitzen in Brunsbüttel, da das Werk blockiert haben. Und da war ich dann auch, um darüber zu berichten, war ich auch bei denen im Camp irgendwie. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. An die musste ich so denken, als ich dieses Buch auch gelesen habe.
Aber welche Haltung hat sie denn zu denen? Also sympathisiert sie mit diesen...
Ich glaube, die ist einfach nur total verliebt und findet diesen Typen super und ist deshalb dann auch in der Lage, da irgendwie da einzusteigen und da so mitzumachen. Hauptsache, sie ist bei ihm in der Nähe und will ihn da unterstützen. Der hat ja wohl auch Charisma. Mhm. Das ist so dieser Anführertyp, ist auch wieder so typisch, ist auch so klassisch. Sie verliebt sich natürlich in diesen Anführertypen, in diesen charismatischen Typen, der aber schwierig ist. Und wo ich mir dann auch immer frage, oh, warum, ey? Also warum wacht die nicht irgendwann mal auf und lässt es einfach? Mhm. Weil
sowas kann einem beim Lesen ja auch wahnsinnig machen, ne?
Ja.
Ich finde, das ist immer so, dass man so denkt, wieso, warum macht die das denn jetzt?
Ja, dafür genau.
Dafür muss es für mich auch eine nachvollziehbare Erklärung geben, warum dieser Mensch jetzt so und so handelt.
Ja, das ist einfach, dass sie kann einfach nicht von ihm lassen. Das ist einfach so. Die findet den halt einfach so wahnsinnig, die hat so tiefe Gefühle für den. Da gibt's auch zwischendurch, sind die auch getrennt. Aber beim kleinsten Anlass ist sie dann doch wieder bei ihm und sehr, sehr viel Drama. Ihre Eltern verstehen das auch überhaupt nicht da im fernen Turin, ihr Vater irgendwie auch nicht. Und die pumpt sie dann auch noch an, weil sie eben halt Geld brauchen, weil die auch immer am Rande ihrer Existenz da leben, nie wirklich Geld haben. Mhm. Also das ist schon sehr, sehr dramatisch, aber auch so ein bisschen, auch so sehr abenteuerlustig so.
Ja.
Also das Buch ist schon echt ein Lebensabenteuer. Mhm.
Interessant, da haben wir zwei so Abenteuerbücher.
Ja, eigentlich schon. Ja. Also eigentlich ist es auch ein Abenteuerbuch. Ich finde es halt schön. Ich mag halt Bücher, die in Italien spielen. Du kriegst noch so ein bisschen so sie gehen dann auf einen Platz, suchen nach einem Restaurant, wo sie essen gehen können. Man sitzt natürlich draußen, es ist schön und belebter Platz. Und da ist von so alten Städten die Rede, die du noch so gar nicht kennst, aber sofort vor deinem inneren Auge so entstehen.
Ja.
Und wo du so denkst, so ja, genau, das mag ich auch. Mhm. Ich war letztes Jahr auch in Italien. Und das macht einfach mega Spaß, durch die alten Städte da zu ziehen.
Herrliches Land.
Ja,
fantastisch.
Total schön. Deshalb lese ich gerne auch mal Bücher von Italienern.
Ja, das weiß ich. Du hast mir schon viele geliehen. Andrea De Carlo kam auch von dir, hast du mir auch irgendwann mal geliehen. Ich habe wenig Italiener gelesen. Ich habe mal einen Italiener gelesen, der war auf der Leipziger Buchmesse, den habe ich da auch getroffen. Weißt du jetzt gerade nicht, wie der heißt? Und der hat mir was ganz Interessantes erzählt. Der fand Deutschland so toll, weil er, Andrea Bajani heißt der. Der hat so zwei sehr langweilige Bücher geschrieben. Aber sprachlich ganz toll. Und da kamen dann auch nur so Leute, die so, oh, sprachlich ist das so toll, was die machen. Da kamen immer so Leute, während ich den interviewt habe. Die haben den erkannt, der sieht auch gut aus, sprach nur Italienisch und so. Und das ist so ein Literat. Und aber am Ende weißt du gar nicht so richtig so, ja, was. Also das ist einfach nur Sprache.
Ja.
Kennst du so Bücher, die nur Sprache sind? Die dann so eigentlich gar nicht erzählen, sondern nur ganz tolle Sprache. Also sowas schreibt der. Aber der schreibt natürlich sehr, sehr gut. Und ich will ihm auch gar nicht, der war ein netter Kerl. Also deswegen will ich gar nicht sagen. Aber der hat gesagt, was er in Deutschland so schätzt, ist, dass es Lesungen gibt. Er sagte, er geht irgendwo hin und liest aus seinem Buch vor und Leute kommen da hin und hören sich das an. Das wäre in Italien völlig undenkbar.
Warum?
Die gucken Fernsehen. Die gehen nicht zur Veranstaltung, wo ein Autor liest.
Oh,
da haben die gar keine Ruhe. Das ist, war für den völlig abwegig, dass wir das hier machen. Der hat auch gedacht, als sie ihn anrufen und fragen, ob er so eine Lesung in Leipzig macht, haben sie gedacht, der will die wollen ihn verarschen.
Ja. Oh, das italienische Fernsehprogramm, das ist
Andrea
auch so
Bajani
furchtbar.
Ist der, genau.
Furchtbar. Aber weißt du, was noch schlimmer
was
ist?
Wenn anspruchsvolles das, Lesen will, ist der übrigens gut. Ich will dem jetzt gar nicht, das klingt jetzt so, als wenn ich den ganz furchtbar finde. Es hat mich jetzt nicht so angesprochen. Weil mir auch ich brauche auch schon eine Geschichte, wenn ich das lese. Ich möchte nicht nur tolle Sprache lesen.
Nee, da fällt mir so nichts ein.
Ja.
Aber zu den italienischen Schriftstellern. Ich habe auch noch so ein Buch gelesen, Das Leben wartet nicht. Von... Aha. Marco, ja, das ist echt schwierig mit italienischen Namen. Da brauche ich immer lange, aber das Leben wartet nicht, heißt das. Und das handelt im Prinzip davon, wie die Italiener, wie die italienischen sogenannten Gastarbeiter nach Deutschland beziehungsweise in die Schweiz gekommen sind. Die sind ja meistens aus Süditalien gekommen, weil das da einfach nicht auszuhalten war, ja, weil die Perspektive nicht da,
ja,
war.
Ja.
Und haben sich auf den Weg gemacht und haben dann ja immer gesagt, hey, unsere Küche hier, die ist so lecker, das machen wir da oben auch. Mhm. Und haben sich dann durchgeschlagen, ja, teilweise. Ja. Und das haben jetzt, glaube ich, von einem, der illegal auch in die Schweiz gekommen ist. Und sich da eine Existenz aufgebaut. Ja. Das Leben wartet nicht. Auch schon ein genialer Titel.
Klingt sehr
das,
gut.
Das, ja, hatte mich auch sofort magisch angezogen. Ja. Ja. Und super, ein sensationelles Buch. Ganz toll.
Ja.
Ganz tolles Buch. Aber nur so Bücher, die nur von Sprache leben, kann ich dir gar nicht sagen. Also wer mich von seiner Sprache immer wahnsinnig fasziniert hat, das war halt immer so Stefan Zweig früher.
Ja,
aber das war dann natürlich aber auch die Story, die super war.
Genau. Ne? Und das ist doch der Trick.
Ja.
Goethes Faust ist absolut genial. Das ist brillant.
Ja.
Fast jeder schreibt eigentlich das gleiche Buch, seitdem es das gibt. Das ist wie mit den Beatles. Jeder spielt Beatles-Songs und verkauft es als seine Songs. Das ist, aber es ist die Handlung dieses Buchs. Ist
gewagte These, wenn man Pet Shop Boys hört.
Ich liebe die Pet Shop Boys.
Ja, aber die singen doch nicht Beatles-Songs.
Nein, aber Oasis.
Das stimmt.
Hat er auch mal zugegeben, dass sie die Beatles-Songs nehmen und ein bisschen eine Oktave verändern. Nein, nein. Also du weißt ja, was ich meine. Also hättest die nicht, also die haben halt die Popmusik erfunden und Goethe hat für mich die große Literatur. Das ist. Ich war mal in Weimar im Goethe-Museum, im Goethe-Haus. Das habe ich mir gewünscht zu meinem achten.
Zu deinem achten Geburtstag.
Zu meinem Geburtstag.
Wolltest du ins Goethe-Haus?
Am 8. Juli. Ja, genau. Habe ich mir das gewünscht. Ja, ich war sehr früh rein.
Und deine Eltern haben gedacht, oh wow, ey.
Aus dem wird was. Und jetzt mal der Podcast. Ja, ich war jedenfalls, also wenn man da jemals ist, das muss man gesehen haben und man weiß, der Mann war ein Genie. Und also es ist für mich zum Beispiel, der ist natürlich sprachgewaltig und irre, unerreichbar, aber er hat auch die Geschichte erzählt.
Ja.
Und das finde ich, und dann finde ich es ein Buch genial. Das hat Stefan Zweig, also ich bin ja auch ein Stefan Zweig-Fan, das konnte der sehr, sehr gut. Ich habe neulich einen Podcast gehört von Matzes Hotel. Kann man auch mal empfehlen.
Also ja.
Höre ich sehr gerne. Der hat ein Martin Suter-Interview gemacht, jetzt auch während der Corona-Zeit.
Oh, Martin Suter, der ist so langsam. Der hat so eine tiefe Stimme und ist so langsam.
Weißt du was?
Das würde ich gar nicht...
Ich habe das über so eine Bluetooth-Verbindung mit meinem Handy über so einen Verstärker gehört und ich dachte mir, der ist abgestürzt. Es war totenstill, der hat einfach nicht geantwortet. Und dann doch irgendwann. Und der hat so lustige Sachen gesagt. Also erstmal sagt er immer, er will unterhalten. Ne? Und dabei ist es ja aber doch auch literarisch. Also es ist ja nicht flach, was der macht. Und der sagt an irgendeiner Stelle, wo der Matze ihn fragt, ob er denn eigentlich immer weiß, wie alles ausgeht und ob
vorher,
er das Ende kennt,
wenn
er schreibt. Das, ja, finde ich immer eine ganz interessante Frage.
Ja.
Und dann sagt er, er will Genscher zitieren, der mal in einer Talkshow gesagt hat, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann kommst du auch nicht an. Fand ich gut.
Ja.
Das Ende
gibt den Anfang vor.
Ja. Jetzt wird's philosophisch.
Ja, ja. Aber es gibt wirklich genügend andere Schriftsteller, die das halt nicht wissen. Ne? Die zwar so ein Konzept haben und dann sich voll mitreißen lassen von eigenen Ideen,
ja,
wo das echt so ein Eigenleben bekommt. Ich kann mir das auch gut vorstellen.
Bei T.C. Boyle, also den ich ja vor 2 Folgen oder so vorgestellt habe.
Ein Schriftsteller, den du sehr schätzt.
Ja, den schätze ich in der Tat sehr. Und der hat ja genau das, der schreibt los und weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Der weiß nicht mal, wer mitspielt, der fängt einfach an. Das hat natürlich auch was Geniales.
Ja. Darf man irgendwie aber auch dem Buch da nicht anmerken, ne? Weil sonst wird's, glaube ich, kriegt das so krasse Wendungen,
ja,
und du magst auch nicht mehr mitgehen.
Ja, das stimmt.
So,
das, ne, stimmt. Ich habe, ja, jetzt Bock, Martin Suter zu lesen.
Martin Suter, ich bin nur auf Martin Suter gekommen, weil mir ein Freund, ein sehr, sehr guter Freund, der hat mir Martin Suter empfohlen.
Mhm.
Die dunkle Seite des Mondes.
Sein Meisterwerk.
Alter Schwede. Ich habe das gelesen.
Das war sein Durchbruch. Das war sein, ja, erstes Buch.
Ich muss das jetzt meinem Kumpel hier wirklich mal sagen. Olli, ich bin ja nach wie vor dankbar, dass du mir dieses Buch empfohlen hast. Ich bin dir so unendlich dankbar.
Ich auch. Ja,
Wahnsinn.
Verstehe ich.
Wahnsinn. Also,
habe ich mal einem Freund geschenkt,
ja,
der eine schwere Herz-OP hatte. Und dem ich unbedingt ein gutes Buch bringen wollte, weil der das immer von mir erwartet. Das kennt man ja, wenn man viel liest, dann rufen die einen ja an und sagen, kannst du mir nicht mal wieder ein Buch empfehlen, weil wir halt viel lesen. So. Und dann habe ich ihm dieses Buch gebracht und ich wusste das natürlich nicht. Ich hätte es mir natürlich denken können, in der Herz-OP bist du natürlich auf der Intensivstation. Ich bin da gar nicht reingekommen. Und dann musste ich das in so eine Plastiktüte verpacken, wie in Corona-Zeiten, und das dann so der Schwester übergeben, damit er das liest. Als wenn der aufwacht und nichts anderes zu tun hat, als erstmal ein Buch zu lesen. Der war natürlich ganz schön hinüber. Aber der hat das auch gelesen und fand das auch super.
Das ist ja echt.
Die dunkle Seite des Mondes ist ein Meisterwerk.
Ja.
Und die Zeit ist auch übrigens ziemlich gut von
Martin. Ja, das war echt irgendwie, ich fand es teilweise so ein bisschen müde. So.
Ja, aber das Ende, ne? Also er will ja die Zeit anhalten.
Ja, ich weiß.
Und dass das am Ende funktioniert, dass er die Zeit anhält,
ja.
Das finde ich halt das einzig mögliche Ende, auch wenn es völlig irreal natürlich
ist. Ja, klar. Ja. Aber Dunkle Seite des Mondes, also das ist der totale Wahnsinn.
Der totale
Wahnsinn. Ja.
Wie der Typ im Wald geht. Halt.
Ja. Müssen wir an anderer Stelle mal vielleicht nochmal drüber reden, weil wir sind schon sehr, sehr lang geworden.
Ja.
Länger als sonst.
Ich hätte ein paar Vorschläge, was man bei dir rausschneiden könnte. Nein, überhaupt nicht. Ich habe Lust, das zu lesen, das Paul Giordano. Aber wenn es zu dick ist, habe ich keine Zeit dafür, weil wir nächste Woche den nächsten Podcast machen und ich das nächste lesen muss.
Ja.
Philippe Dian werde ich lesen.
Oh ja, toller Schriftsteller.
Ja.
Von dem habe ich auch schon ganz viel gelesen. Ja, oh, war so klasse.
Ja.
Ja. Und ist auch nur ein ganz dünnes Buch.
Also, was haben wir heute vorgestellt? Noch einmal zusammengefasst, Maria und Thor Bravik, Sechs Paar Schuhe.
Ja, und ich habe gelesen, Den Himmel stürmen von Paolo Giordano.
Wir freuen uns aufs nächste Mal und vielen Dank fürs Zuhören.
Und denkt an eure Kommentare.
Bitte, wie oft müssen wir uns das noch sagen? Okay, bis bald.
Haut rein, tschüss.